Psalm 105, Vers 4, finden wir folgende Worte. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Möge das der Motto heute unser hier sein. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht. Ich bin mir überzeugt, dass der Herr sich auch heute hier in unserer Runde will mächtig erweisen und ein jeder, der heute was mitnehmen will, für den hat er auch was vorbereitet. Und suchet sein Angesicht alle Zeit. Ja, wir können den Herrn nicht sehen mit unseren Augen. Das ist uns klar. Wir mit unserem sündigen Leibe, es wird nicht funktionieren. Aber hier ist was, ist es bildlich gesprochen, suchet sein Angesicht alle Zeit. Die Nähe Gottes und so rein und so heilig und so herrlich, wie der Herr ist. Und das lasst uns anstreben und das lasst uns suchen. Und dazu sind wir auch hier. Wir haben auch noch ein ernstes Gebetsanliegen für unsere Schwester Anna Wiens zu beten. Ihr ging es gestern Abend wohl schon nicht so ganz gut und heute ist sie jetzt hier nicht gerade unter uns. Sie ist wahrscheinlich auf Zimmer. Lasst uns für sie beten, damit der Herr ihr doch konnte so viel Kraft schenken, dass sie heute auch noch konnte den Weg nach Hause selber schaffen. Wir stehen jetzt noch nach Möglichkeit auf und laden den Herrn in unsere Mitte ein. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, du bist es wert, dass wir dich loben und ehren, immer und ewiglich. Du hast deinen Sohn, Jesus Christus, nicht verschont. Du hast ihn für uns gegeben, dass er für uns ans Kreuz ging. Ich danke dir, Heiland, dafür, dass du es für mich getan hast und für die ganze Welt. Ein jeder, der heute deinen Namen anruft, er darf gerettet werden. Ich danke dir für einen jeden Bruder, für eine jede Schwester, die es schon angenommen hat und die dich in ihrem Herzen tragen. Danke dafür. Und wir bitten, du wollest auch noch die verlorene Schafe suchen, die noch nicht in deiner Herde sind, die noch sich nicht zu deiner Herde zählen. Herr, du wollest ihnen helfen, damit sie es konnten im Glauben ergreifen, im Glauben fassen, was du für sie getan hast und dass sie auch konnten einen neuen Namen bekommen, dass sie auch konnten Gottes Kinder heißen. Ich danke dir, Herr, dass ich ein Königskind sein darf. Segne du auch diese Gemeinschaft jetzt. Segne auch unsere liebe Schwester Anna. Du weißt, wie es ihr geht, Herr. Ich bitte, du wollest deine Hand über sie halten und ihr auch die nötige Gesundheit, die nötige Kraft schenken, dass sie heute auch noch konnte den Weg nach Hause schaffen. Herr, segne sie und sei du mit ihr. Dir danken wir dafür. Amen. Wir hören jetzt das Wort.
Jeder, welcher an diesen Tagen hier ist gewesen, der hat von Anfang an gemerkt, wie gut es ist hier. Wie kostbar ist es, wenn die Kinder Gottes zusammen sind. Mein Verlangen ist, einen kurzen Satz lesen, welcher geschrieben ist im Evangelium von Johannes, 3. Kapitel, 30. Vers. Johannes 3, 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Diese Worte gehören dem Johannes dem Täufer. Er war ziemlich am Ende seines Dienstes. Und er hat nicht von sich berichtet, sondern er hat auf Christus hingewiesen. Es hat sich so getroffen, dass wir sind auch am Ende unserer Freizeit. Was haben wir gehört? Wir haben vieles gehört, nicht wahr? Wir haben wichtige Worte des Lebens gehört. Wir haben eine neue Nähe mit dem Herrn gehabt und erlebt. Wie ist dann mein Zustand? Habe ich mich gedemütigt, als ich seine Worte gehört habe? War es für mich angenehm gewesen? Oder habe ich mich geweigert, sein Wort anzunehmen? Weil sein Wort, das ist Geist und Leben. Wenn ich das Wort ablehne, dann lehne ich auch ab den Christus selbst. Ich muss abnehmen. Er ist von mir, von meinem Ich gesprochen, wie ich dazu stehe. Ich muss abnehmen, ich muss mich demütigen. Und mir war an diesen Tagen so, Herr, wie werde ich fertig mit dem, was ich gehört habe? Wie komme ich jetzt nach, was ich mitbekommen habe, was ich vernommen habe, sein Wort? Es waren sehr ernstliche Worte, sehr nützliche Worte. Wie stehe ich jetzt dazu? Ich bin gefragt, nicht jemand anderer. Ich musste mich sehen, wie ich dazu stehe. Sind die Worte für mich das Leben? Ich muss abnehmen. Er muss wachsen in mir. So wie es Johannes verkündigt hat. Er hat Christus groß gemacht. Und dann fiel mir der Christus selber ein, wie er sich gedemütigt hat. Apostel Paulus schreibt von ihm, er hat sich selber erniedrigt. Er hat sich selber erniedrigt. Ihm wurde es nicht gesagt, du sollst oder du musst. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich selbst zum Knecht gemacht. Er hat sich sogar geopfert. Es ist auch mein Wunsch, es nachzukommen, sich an mich im Schatten zu stellen, um Christus wachsen zu lassen. Das ist doch auch wie auch in der Natur. Wenn wir was sehen, wachsen, eine Pflanze, sie entwickelt sich langsam. Sie bleibt die Pflanze bleibt nicht klein, sie wächst. Und so will auch Christus, dass wir ihm nachfolgen. Er hat sich selbst erniedrigt, um den himmlischen Vater groß zu machen. Und lass es auch uns diesen Wunsch haben, dass wir von hier wegfahren. Heute ist der letzte Tag. Was habe ich mitgenommen von diesen Tagen? War es für mich nützlich? Oder habe ich nur das gute Essen gemerkt oder die netten Leute gesehen? Oder habe ich selbst persönlich die Nähe Christus erlebt? Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Lass es für jeden von uns dieser Wunsch sein, dass wir im Schatten stehen, dass wir kleiner werden und Christus an uns wachsen lassen, dass der Nächste, mit welchem wir zu tun haben möchten, möchte Christus sehen, weil er das Leben ist. Weil er mir das Leben gegeben hat, dann lebe ich jetzt nicht, soll ich nicht für mich leben, sondern für Christus. Christus soll in mir leben. Er soll groß sein. Er soll in mir zunehmen. Wollen wir für diese Verheißung danken? Wollen wir von Herzen danken für das, was wir in dieser Zeit erlebt haben. Seine besondere Nähe. Weil er, ich glaube, das Fest jedem zu uns gesprochen hat. Jeder konnte seine Nähe erleben, sein Reden, seine Liebe, welche für mich zu groß ist. Wollen wir ihn ähnlicher werden? Und von uns vergessen. Wir stehen auf zum Gebet.
Ich denke, das ist für jeden heute ein Trostwort gewesen, dass der Evangelist Johannes, er gibt es zu von seiner Schwachheit und sagt, Er muss abwachsen und ich muss abnehmen. Es ist für mich zumindest ein Trostwort, dass so ein Gottesmann wie Johannes, und er hat aber auch noch Schwächen, er muss noch sozusagen lernen. Wir hören jetzt einige Beiträge, ein Gedicht von Waldemar Scheiermann und dann kommt ein Gedicht von Olga Brauer und das Musikstück von David Foote.
Кротость. Стихотворение Бондаренко «Любови». Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5 глава, 22 стих. Кротости во мне почти что нет, а ведь это входит в плод духовный. Что же делать? Кто мне даст ответ? Как любить кого-то безусловно? На обиды как не отвечать? Как перед врагом своим смиряться? Выше себя ближних почитать и быть меньше многих не бояться? Бедный человек я, не могу контролировать язык и свои мысли. Да, конечно, я не мщу врагу, но несовершенен в полном смысле. Очень трудно кротость проявлять. Без Христа не хватит своей силы. Буду еще Бога умолять. Помоги расти и дай мне силу. Кротким – это очень сильным быть, зрелостью духовной отличаться, на земле, как в небе вечном жить, у Иисуса жизни научаться. Аминь.
Знай твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, сею стою, дверей стучу. Откровение от Иоанна 3:15-20. Остывший очаг никогда никого не согрел, иссякший родник напоить никого не сумел. Разбитый сосуд ничего не способен вместить, и мертвый не может ни петь, ни любить, ни дышать. Быть может, и ты, как потухший во мраке костер, согреть никого из людей не сумел до сих пор. Быть может, и ты, как иссякший под зноем родник, и кто-то напрасно к тебе сильно жаждой приник. Быть может, о, друг мой, и ты отошел от Христа, забота земной ослепила тебя суета. Быть может, совсем незаметно ты стал остывать, своими грехами отвел от себя благодать. Быть может, давно ты не чувствуешь Божьей руки, и вместо сосуда остались одни черепки. Быть может, душа твоя вянет, как вянет трава, а ты не знаешь того, что она уже давно мертва. Для цели высокой, как сыну, Бог тебе все дал, но ты пренебрег его чудный божественный дар. Взгляни, у кого ты на службе теперь состоишь, делами своими кого ты возносишь и чтишь. Ты призван гореть ярким факелом Божьей любви. Не будь же огарком коптящим, гори и живи. Среди темноты и греха будь горящим костром, в полуденный зной будь текущим, живым родником, источником силы и правды для жаждущих будь, всей жизни своей укажи им на истинный путь, а то, что имеешь, храни и держи до конца, чтоб кто-то другой твоего не восхитил венца. Одежда твоя пусть сияет святой белизной, лицо твое пусть отражает тот свет неземной, которым тебя осветил на Голгофском, которым тебя осветил им Голгофский Христос, на Голгофе Христос, что весть о спасении и ты погибающий нес, спеши к совершенству, а совесть пусть будет чиста, и люди тогда вновь увидят живого Христа, Ему одного воздай благодарность и честь, чтоб имя Иисуса в тебе смог бы каждый прочесть. Аминь.
Wir hören jetzt das Gedicht von Olga Mertke und anschließend kommt die Jugend mit ihren Beiträgen.
Wie fest ist der Felsen, das Wort unseres Herrn, der Grund unseres Glaubens, der leitende Stern. Sein Wort ist vollkommen, mehr brauchen wir nicht, zum Glauben, zur Rettung, zum Leben im Licht. Mein Kind, ich bin bei dir, so fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott, der sein Wort niemals bricht. Ich stärke dich, helf dir und halte dich fest mit mächtiger Hand, die dich niemals verlässt. Wenn ich dich auch heiße, durchs Wasser zu gehen und reißende Stürme sehr wild um dich wehen, so bin ich doch bei dir und will durch das Leid dich heiligen, segnen, dass Frucht draus gedeiht. Gehst du auch durchs Feuer der Prüfung dahin, am Ende des Weges siehst du einen Sinn. Es kann dir nichts schaden, Gott ist dir nicht fern, er will dich verwandeln ins Bild unseres Herrn. Wohl dir, der du dich ganz auf Christus verlässt, kein Feind wird dich treffen, ich halte dich fest. Wenn Hölle und Teufel auch gegen dich sind, verlasse ich niemals, ja niemals mein Kind. Amen.
Ноги Господа мерили. По земле шагая, а слепой, как всегда, у дороги, без надежды, без света страдает. Искупитель проходит рядом, и болезни и немощь гоня. Иисус, Иисус, Сын Давида, Иисус, о, помилуй меня.
С детских лет я сижу у дороги и живу на одно подаяние. Ты назначил страдания сроки. Уяви же мне света сияние. О, я жалкий, несчастный, нищий, от рождения не видящий дня. Иисус, Иисус, Сын Давида, Иисус, о, помилуй меня. И мой дух также был в тени смертной, а отчаяние в пропасть толкало. Но Христос подошел и мгновенно Его солнце в душе засияло. И когда тяжесть в сердце давит, и в груди очень мало огня, как слепой я тебя умоляю, Иисус, о, помилуй меня.
И когда тяжесть сердце давит,
и в груди очень мало огня,
как слепой я тебя умоляю, Иисус, о, помилуй меня.
Hören wir jetzt ein Lied von Jessica Roth, ein Gedicht von Maria Pankratz und ein Lied von Irina Horvath.
Счастливый свет,
Смотрите, друзья, сколько в мире израненных братьев. Позабыли Христа, оказались в греховных объятиях. Помогите же их, поднимите им путь, укажите. Иисусу Христу вы молитву за них вознесите. Помогите же им, поднимите им путь, укажите. Иисусу Христу вы молитву за них вознесите.
Wir sind ein Brief von jedem angelesen, in Freudenskreis, zu Hause, überall. Wir werden oft beobachtet, gesehen und werden auch beurteilt manches Mal. Was sehen nun in unserem ganzen Wandel die Menschen heute, die um uns herum? Was lesen sie in unserem ganzen Wandel? Sind wir dem Herrn ein Brief zum Ehr und Ruhm? Ist Gott der Herr, der Urheber des Briefes? Füllt er allein den Inhalt und die Schrift? Oder schreibt auch der Feind so manches Übel auf Lebensblatt mit seinem Sündenstift? O lasst uns beständig darauf achten, ein Brief zu sein, der fromm und angenehm. Und lasst uns nach oben. Und so wird will und wir noch länger leben, soll er allein des Briefes Schreiber sein, dann werden wir für andere ein Segen und werden selbst auch wachsen und gedeihen. Amen.
Um Мчались безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой, а в них вопрос звучащий без пристрастия: чем мы встречаем Господа с тобой? Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего, для блага ближней жертвуя собой, и пламенные искры сердца вашего зажгут в других большой любви огонь. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Быть может, тяжкой ношей обессилены, ваш брат одолевает жизни тьму. Вы сделайте, что можете, посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть ему. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Сердечное участие бескорыстное полно душевной нежной теплоты. И ваша доброта, и ваша искренность помогут ближним счастье обрести. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья.
In der Offenbarung lesen wir die sieben Sendschreiben und immer am Ende steht geschrieben, wer Ohren hat, der höre. Jetzt haben wir schon einiges gehört und wir sind vielleicht auch etwas müde von der ganzen kurzen Nächte. Ich schlage vor, wir nach Möglichkeit, wir erheben uns und Bruder Nikolai, der schlägt ein sein Lied vor und wir singen das zu Ehre Gottes stehend.
Thank you.
Ja, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Kinder, wer hat das von euch schon erfahren, dass Gott wirklich groß ist? Habt ihr schon mal eine Gebetserhörung gehabt? Ja? Wer möchte eine Gebetserhörung erzählen? Willst du erzählen? Warte, gleich, damit alle hören, ja?
Als wir Erdbeeren pflücken waren, da hat geregnet und da hat es auf einmal aufgehört zu regnen.
Habt ihr darum gebetet? Ja, seht ihr, Gott ist groß. Der kann sogar den Regen aufhalten. Hat noch einer eine Gebetserhörung? Ja? Das sagt man, damit alle hören.
Ich weiß das nicht.
Hast du vergessen, fällt es dir schwer. Möchte noch jemand was sagen? Ja, aber, ja, komm. Das ist der Alik?
Elia
Brickmann.
Ich habe es vergessen.
Du hast es vergessen? Eine Gebetserhörung wolltest du sagen, ja? Ja. Warum sind die Kinder heute hier? Wir haben das ja eigentlich jedes Jahr so, dass die am Sonntag einmal einen kleinen Beitrag haben. Und da haben wir das heute auch so, dass die Kinder heute hier in unserer Mitte sind. Ja, da ist noch einer gekommen. Ich glaube, jetzt haben wir alle Kinder wahrscheinlich zusammen. Dein Bruder, der... So, kommst du auch nach vorne? Du gehörst doch auch zu dieser Gruppe, nicht zu der Gruppe. Du gehörst doch zu der Gruppe, ja? Ja, guck. Wer von euch kann sagen, dass er hier in dieser Gruppe nicht aufgenommen ist? Ist jeder in dieser Gruppe hier aufgenommen worden, ja? Also in dieser Gruppe, nicht in der Gruppe, also nicht die Gruppe, die hinter mir ist, sondern die Gruppe, die jetzt vor mir ist. Seid ihr hier aufgenommen worden? Das ist gut. Und wenn ihr möchtet, dass ihr auch in der Gruppe hinter mir aufgenommen werdet, dann müsst ihr nur ein bisschen ein offenes Auge haben, nur ein Auge aufmachen. Und dann werdet ihr da schon aufgenommen werden. Das merkt man sofort. Das heißt, zum Beispiel, da geht eine Oma und hat ihr Krückstock verloren. Der ist runtergefallen. Schnell beispringen, aufheben und schon ist das liebste Kind in der ganzen Gruppe. Glaubt mir, das ist so. Oder vielleicht ist ein Kugelschreiber runtergefallen. Schnell aufheben, aber nicht in der Tasche stecken, sondern abgeben. Ja, genau. Ja, so, und wir haben unter uns auch noch zwei Schulkinder, die jetzt das erste Mal zur Schule gehen. Wer ist schon in der Schule? Hebt mal die Hand, wer schon in der Schule ist. Guckt mal, wie viele Kinder schon in der Schule sind. Und jetzt, dieses Jahr, gehen noch zwei in die Schule. Da kommen noch zwei E-Männchen dazu, heißt das, ja? Ja. Jetzt hebt mal die Hand, wer noch in die Schule kommt. Genau, nächstes Jahr. Dieses Jahr kommen nur zwei in die Schule. Ja, und deswegen sind wir jetzt auch hier. Es geht wirklich hauptsächlich um euch beiden. Und die anderen, die betreuen euch jetzt schon in die Schule. Und wir wollen auch gleich alle zusammen für euch beten, damit der liebe Heiland euch auch beisteht und euch das nötige Verständnis schenkt, damit ihr gute Freunde in der Schule habt und damit auch ihr liebe Kinder könnt sein in der Schule. Bruder Viktor kommt jetzt nach vorne und er wird mit uns beten und dazu erheben wir uns alle zusammen.
Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wir wollen uns heute noch am Ende der Freizeit noch einmal Gedanken machen über das Wort Gottes. Und mir ist in letzter Zeit eine Stelle wichtig geworden aus der Bibel und sie trifft insbesondere auf die Kinder Gottes zu. Also diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Retter angenommen haben. Aber ich denke, dass auch diejenigen, die Gott noch nicht angenommen haben, auch daraus was mitnehmen können. Und zwar geht es mir heute auch, wurde das schon so in einem Nebensatz erwähnt, um ein Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Und wir finden die Stelle dazu in Offenbarung 3, ab Vers 14. Die möchte ich uns vorlesen. Offenbarung 3, Abvers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf meinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier wird an eine Gemeinde ein Brief geschrieben, ein Sendschreiben, eine Botschaft wird an sie gerichtet. Und sie beginnt damit, dass derjenige, der diese Botschaft bringt, sagt: Ich bin der Amen. Also ich bin derjenige, der wahrhaftig ist, der durch und durch sieht. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und dann kommt eine Charakterisierung dieser Gemeinde. Und zwar wird dort gesagt: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Wir kennen ja Menschen, die uns in unserem Laufe des Lebens begegnet sind und sie haben einen guten Eindruck hinterlassen. Wir lernen diese Menschen kennen, wir lernen diese Menschen gut kennen. Irgendwann fangen wir an, diese Menschen sehr zu lieben. Und irgendwann kommt es vielleicht zu dem Punkt, dass wir sagen, wir können diese Person uns nicht mehr aus unserem Leben wegdenken. Aber wie wäre es, wenn auf einmal mit der Zeit sich herausstellen würde, dass diese Person, die uns so wichtig geworden ist, auf einmal ein falsches Spiel gespielt hat? Dass diese Person nicht aufrichtig war. Es gibt eine Geschichte, die heißt Das Erdbeerfeld. Und dort geht es um ein kleines Mädchen, die angesehen sein möchte und deswegen dauernd Geschichten erfindet, warum sie doch so besonders ist. Also da hat dann die Tante ein Erdbeerfeld und sie darf sich daraus bedienen, so viel wie sie möchte. Und ein andermal hat sie eine Oma, die in einer Chipsfabrik arbeitet und sie bringt immer Tüten Chips nach Hause und sie darf sich daran satt essen. Und die Kinder, die vertrauen diesem Mädchen und sie ist beliebt. Ja, wer hat denn schon solche Verwandten? Und dann irgendwann kriegt dieses Mädchen Besuch von ihrer Oma und ihre Freunde kriegen das mit. Da kommt ein Taxi und steigt eine ganz, ganz alte Oma aus. Und sie fragen: Ist das deine Oma? Ja, ja, das ist meine Oma. Und sie läuft zu ihr hin. Und da fragen sich die Kinder: Wie kann so eine ältere Dame, die eigentlich schon im Rentenalter sein müsste, noch in einer Chipsfabrik arbeiten? Und auf einmal stellt sich heraus, dass dieses Mädchen gelogen hat. Und Gott möchte auch nicht, dass wir ihm unaufrichtig dienen. Er möchte keinen halben Christen, er möchte einen ganzen Christen. Und hier steht: Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Aus meinem Mund. Also Gott ist ein kalter Mensch, also jemand, der ihn gar nicht nachfolgt, ist ihm lieber als jemand, der lau ist. Wir verstehen ja, dass heiß sein jemand ist, der Jesus sehr lieb hat, der beständig in der Gemeinschaft mit ihm steht, der versucht, so zu leben, dass er wohlgefällig Gott lebt, der seine Sünden bereinigt hat. Und wir wissen auch, dass ein kalter Mensch genau das Gegenteil ist. Das ist jemand, der will von Gott vielleicht nichts wissen, er ist draußen, er sündigt, er liebt die Sünde. Das ist ein kalter Mensch. Was ist aber ein lauer Mensch? Ein lauer Mensch ist vielleicht jemand, der ganz gut findet, wie die Christen leben. Er hat sich vielleicht auch mal bekehrt und hat auch mal Gott um Vergebung gebeten. Aber dann kann es auch vielleicht sein, dass mit der Zeit Sünden wieder ins Leben eingekehrt sind. Und die Sünden, der Teufel, der macht das ganz geschickt, die kommen nicht von heute auf morgen. Die kommen mit der Zeit. Und dann schleicht sich eine Sünde nach der anderen hinein ins Leben und man merkt das nicht. Oder wenn man es merkt, dann ist man damit zufrieden. Und man ist nicht mehr heiß, man kann nicht mehr für Jesus richtig brennen, man kann ihm nicht mehr richtig nachfolgen und man wird ein lauer Christ. Und hier die Folge steht in Vers 16, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Sowas ist ekelhaft in Gottes Augen, so jemand. Es gibt eine Fabel von einem Fuchs und von Trauben. Und zwar ist ein Fuchs in einen Weinberg eingebrochen und versucht dort von den Trauben zu naschen. Jetzt ist dieser Fuchs aber ein wenig zu klein und kommt an den Trauben nicht dran. Und so geht er davon und sagt, ach, die Trauben waren sowieso nicht reif. Die waren sowieso sauer. Ich mag keine sauren Trauben. Waren die Trauben wirklich sauer? Oder hat er sich einfach nicht eingestehen wollen, dass er zu klein ist? Hier geht es in dieser Fabel um Selbstbetrug. Und vor ganz vielen Jahren, vor 600 vor Christus, hat ein griechischer Dichter diese Fabel geschrieben. Und heutzutage ähneln wir auch so einem Menschen oder diesem Fuchs, dass wir nicht eingestehen wollen, dass wir eigentlich Sünde in unserem Leben haben und dass wir sie ausräumen müssen. Wir müssen heiße Christen sein, nicht laue Christen. Und da ist es kein Unterschied, ob ich eine Behinderung habe, ob ich keine Behinderung habe. Hier steht, ein lauer Christ ist ekelhaft. Egal, welcher Umstand man sich befindet. Gott möchte einen heißen Christ, einen, der ihm ganz nachfolgt. Nun, was ist das Gefährliche am Selbstbetrug? Also jemand, der denkt, er ist ganz in Ordnung, so wie er lebt. Es gibt ein sehr interessantes und ein höchst amüsantes Experiment aus Skandinavien. Dort haben Psychologen sich mal zusammengetan und wollten ein Experiment machen. Und zwar haben sie Menschen zusammengerufen und sie sollten sich in eine Kabine setzen. Und dann haben sie von dem anderen Geschlecht zwei Fotos bekommen. Also ein Mann hat dann zum Beispiel von zwei Frauen ein Foto bekommen und er sollte sich jetzt entscheiden für eine Frau, welche er besser findet. Das waren ungläubige Psychologen und deswegen haben sie das so gemacht. Und jetzt haben sich diese Menschen für einen Partner ausgesucht. Sie haben gesagt, den finde ich hübscher, attraktiver, was auch immer. Na gut, und die Psychologen sind nach einer Zeit gekommen und haben bewusst das andere Bild genommen, also nicht das Bild, für das sich diese Person entschieden hat, sondern das andere Bild, haben es dieser Person vorgelegt und haben gefragt, hör mal, warum hast du dich für diese Person entschieden? Sag mal. Und das Erschreckende oder das Interessante dabei ist, dass lediglich 13% festgestellt haben, dass man ihnen das falsche Bild untergejubelt hat. 13% haben das nur mitbekommen. Die anderen Menschen haben jetzt wild drauf los spekuliert, warum sie diese Person dann besser fanden. Zum Beispiel hat eine Person gesagt, dass sie an dieser Person, die jetzt vor ihm lag, also das Bild dieser Person, da fand er die Locken so schön. Und das war ihm so aufgefallen, dass diese Person so herrliche Locken hatte. Dabei hatte er sich für das andere Bild entschieden und auf diesem Bild hatte die Person gar keine Locken. Und er hat sich sozusagen selber einen Grund gesucht, warum er quasi jemanden mag, den er eigentlich gar nicht mag. Die andere Person hat gesagt, ausschlaggebend war das Lächeln dieser Person. Und das Bild, für das er sich eigentlich entschieden hat, da hat die Person gar nicht gelächelt. Der Mensch, der betrügt sich selbst. Es gibt in Jakobus 1, Vers 22 bis 25, gibt es ein Beispiel über jemanden, der in den Spiegel schaut, davon geht und hat bald vergessen, was er darin gesehen hat. Wir kennen dieses Beispiel wahrscheinlich. Und darin wird gesagt, dass wir Täter des Wortes sein sollen. Also wir sollen nicht nur bloß Hörer sein. Wir betrügen uns sonst selbst, wenn wir etwas verstanden haben in dieser Freizeit. Und wir gehen nach Hause und wir wissen eigentlich, wir müssen uns verändern. So wie wir sehen im Spiegel, ich habe einen Fleck da, ich habe mich vielleicht irgendwo schmutzig gemacht, ich muss es eigentlich sauber machen, ich fahre nach Hause und ich tue es nicht. Dann betrügen wir uns selbst. In der Bibel lesen wir viele Beispiele über Menschen, die sich selbst betrogen haben. Ein Beispiel ist Bileam. Bileam sollte das Volk Israel verfluchen. Und er fragt Gott einmal. Gott sagt, du sollst das Volk nicht verfluchen. Bileam fragt ein zweites Mal. Vielleicht hätte Gott sich auch zwischenzeitlich umentscheiden können. Gott sagt nochmal ganz deutlich, Bileam, du sollst das Volk nicht verfluchen. Was macht Bileam? Bileam geht trotzdem. Und wäre seine Eselin nicht dabei gewesen, wäre er umgekommen. Und als er da bei diesem Engel steht und auf einmal ihm die Augen geöffnet werden und er erkennt, dass seine Eselin ihn gerade davon abgehalten hat, dass er stirbt, fragt er den Engel, wenn es nicht gegen dein Willen ist, dann würde ich dorthin ziehen. Bileam, hast du nicht zugehört? Bileam hat sich selbst betrogen. Er wusste, was richtig und falsch ist und hat sich trotzdem dagegen entschieden. Wie oft gleichen wir so einem Bileam? Wir wissen Gottes Antwort, wir wissen Gottes Reden. Wir wissen vielleicht in gewissen Fragen, wie wir uns verhalten sollen. In gewissen geistlichen Fragen. Wissen wir, diese Entwicklung ist nicht gut. So wie wir uns jetzt verhalten, diese Schritte, die wir eingehen, diese Wesensveränderung, die wir vornehmen wollen, die ist nicht gut. Gott möchte das nicht. Und wir versuchen immer wieder, irgendwie Gottes Wort so zu drehen, dass es doch passt. Das ist Selbstbetrug. Ein weiteres Beispiel ist Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira haben ein Grundstück verkauft. Dort war das so, dass viele Christen haben ihre Häuser verkauft und haben ihren gesamten Besitz zur Gemeinde gebracht und es wurde verteilt. Und Ananias und Sapphira haben sich heimlich besprochen und gesagt, wir bringen nur einen Teil dorthin. Und Ananias kommt als erstes, legt das Geld auf den Tisch und er schafft noch nichts zu sagen. Und da sagt Apostel Petrus, warum hast du den Heiligen Geist betrogen? Hättest du nicht das ganze Geld behalten können? Wen hat Ananias wirklich betrogen? Er hat sich selbst betrogen. Er dachte, ihn sieht keiner. Das, was ich hier heimlich mit meiner Frau bespreche, das kriegt keiner mit. Und trotzdem bin ich angesehen. In 1. Johannes 1, Vers 8 lesen wir, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir Kinder Gottes, wir dürfen froh sein, dass Gott für uns gesorgt hat, seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit wir neues Leben haben dürfen. Aber wenn wir von uns aus sagen, dass wir niemals sündigen, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Wir verfehlen uns mannigfaltig. Und wir dürfen immer wieder zum Thron der Gnade kommen und Buße finden. Und es ist gut, wenn wir uns nicht selbst betrügen und in diesen Status kommen, dass wir zufrieden mit uns selbst sind. Wo betrügt man sich selbst? In anderen Bereichen. Wenn wir sagen, vielleicht, wenn man noch nicht bekehrt ist, noch nicht ein Kind Gottes ist, oder wenn man weiß, eigentlich muss ich Buße tun, ich tue es später. Ich habe ja noch Zeit. Schau, bisher bin ich noch nicht gestorben, bisher ist Jesus noch nicht gekommen. Ich habe noch Zeit. Wer weiß, ob wir heute alle heil nach Hause kommen? Wer weiß es? Haben wir uns dann selbst betrogen? Wenn wir sagen, es reicht doch, wenn ich weiß, dass es einen Gott gibt, wenn ich daran glaube, dass es eine höhere Macht gibt, wenn ich sage, so wie ich bin, so reicht es. Ich mache meine Fehler, jeder macht Fehler, lass mich meine machen. Da haben wir großes Potenzial, uns selbst zu betrügen. Aber ein wichtiger Punkt, der mir in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist, das sind die heimlichen Sünden. Heimliche Sünden sind Gift für unser Leben, Sünden allgemein, aber heimliche Sünden, ganz gefährlich. Warum verheimlicht man Dinge in seinem Leben? Nun, wenn ich etwas verheimliche, möchte ich nicht, dass andere es wissen. Angenommen, alle würden wissen, ein Geheimnis, das niemand wissen darf. Weil sonst würde ich mich schämen. Ich habe Angst. Oder man hat eine Gebundenheit. Man fühlt sich zu etwas hingezogen, festgebunden und man möchte sich nicht lösen. Und wenn andere wissen, ich habe eine Gebundenheit, dann werden sie mich versuchen, davon loszukriegen, aber ich will es nicht. Also verheimliche ich es und lasse mir nicht helfen und bleibe in dem drin. Ich möchte uns eine Stelle lesen aus Sprüche 28, Vers 13. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das Verheimlichen von Sünden, egal aus welchen Gründen, das geht nie gut. Irgendwann kommt es ans Licht. Und vor wem wollen wir eigentlich Dinge verstecken? Vor wem können wir Dinge verstecken? Vor Menschen. Wir können Dinge vor Menschen verstecken und der andere sieht nicht, was ich vielleicht heimlich, so wie Ananias und Sapphira, zu Hause, alleine, tue. Das sieht keiner. Von Menschen. Aber wer sieht's? Gott sieht's. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Was sind die Folgen eines Menschen, der heimliche Sünden hat? Ich denke, wir wissen alle, was heimliche Sünden sind, welche Bereiche darunter fallen. Was sind die Folgen dieser Sünden? Ich möchte eine weitere Stelle lesen aus Markus Kapitel 4, Vers 22. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird, und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Hier nochmal eine Bestätigung dessen, dass alles ans Licht kommen wird. Nun, was sind die Folgen? Nun, wenn ich eine heimliche Sünde in meinem Leben habe und in meinem geistlichen Leben, gab es auch so einen Moment, wo ich heimliche Sünden hatte, wo ich nicht alles bekannt habe. Und diese Sünden haben dazu geführt, dass das geistliche Leben verkümmert. Es wird immer schwächer und schwächer und man hat keine Kraft. Keine Kraft mehr gegen Sünden, gegen Versuchungen, Widerstand zu leisten. Und irgendwann kommt der geistliche Tod. Irgendwann ist das geistliche Leben so ausgetrocknet, dass man keine Kraft mehr hat. Und wenn das in den Bereich von Konsum zum Beispiel geht, irgendwann werden diese heimlichen Sünden dazu führen, dass man abhängig ist. Und man kommt rein körperlich gesehen sehr schwer daraus, wenn man zum Beispiel heimlich raucht, heimlich Zigaretten raucht, heimlich trinkt, heimlich sich im Internet vergnügt, dann wird das zu einer Sucht. Das wird sehr schwer, dort rauszukommen. Aber wie kommt man jetzt aus diesem Selbstbetrug, aus den heimlichen Sünden raus? Und wir haben ja diese Stelle gelesen aus Offenbarung 3. Und ab Vers 18 gibt es einen guten Ratschlag. Wie komme ich da raus? Aus diesen heimlichen Sünden, aus diesem lauen Leben, Christenleben. Ich betone nochmal, Gott möchte, dass wir für ihn brennen. Es ist nicht etwas, was uns überlassen ist, sondern wir sollen für Gott brennen. Ab Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Also wir sollen Gottes Gerechtigkeit, das mit diesem Gold verglichen wird, wir sollen es in Anspruch nehmen. Also wie nehmen wir das in Anspruch? Wir nehmen Gottes Gnade in Anspruch. Wir nehmen in Anspruch, dass wir Sündenvergebung bekommen können. Dass wir uns reinigen können. Dass wir etwas erlangen, was Wert hat. Wir erlangen etwas, womit wir uns bekleiden können. Weiße Kleider, das man mit praktischem geistlichen Leben gleichsetzen kann. Und Augensalbe, dass wir erkennen können, was Gottes Wille für uns ist, für unser Leben, dass wir erkennen, was er in seinem Wort uns sagt. Also, dass wir uns überprüfen, dass wir anhand des Wortes Gottes hingehen und sagen, Herr Jesus, wo sind wir noch lau? Wo haben wir noch Bereiche in unserem Leben, die nicht brennend für dich sind? Öffne uns die Augen und zeige uns, wo wir uns noch verändern dürfen. Und weiterhin steht, dass Gott alle, die er lieb hat, überführt und züchtigt. Sei nun eifrig und tue Buße. Das ist ein Aufruf. Wenn wir heute merken, dass wir in diesem Selbstbetrug, in dieser Lauheit gefangen sind, dann dürfen wir heute Buße tun. Wir dürfen dieses Gold erlangen, das Gott uns in seinem Wort gibt. Wir dürfen ein weißes Kleid bekommen. Wir dürfen in diesem weißen Kleid wandeln. Wir dürfen Augensalbe bekommen. Wir dürfen erkennen, was Gottes Wille für uns ist. Und wir dürfen ihm als brennende Kinder Gottes weiter dienen. Möge das uns dienen, dass wir ja im Glauben wachsen und zur Ermutigung. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet.
In Psalm 106, Vers 1 steht geschrieben, Halleluja, dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mal, also mir persönlich geht es so, dass der Vers, den wir heute anfangs gelesen haben, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Und ich denke, der Herr, der hat heute doch offen gesprochen. Und am Anfang hörten wir, hast du die Worte des Lebens gehört? So in Kürze. Und jetzt zum Schluss hörten wir, kalt oder heiß. Nein, auf keinen Fall freut Gott sich über einen kalten Menschen, über eine kalte Person, über eine kalte Seele. Auf keinen Fall freut sich Gott. Er möchte, dass ein jeder gerettet soll werden. Aber hier ist der große Unterschied, den wir auch gehört haben, das lau sein. Dann sagt Gott, es wäre besser, du würdest kalt sein. Und der Herr, der hat vieles zu uns gesagt heute. Und ich denke, wir haben noch vieles zum Nachdenken, können wir auch mitnehmen. Lasst uns in unseren Gebeten auch Annawins gedenken. Sie braucht es. So, und wir haben noch ein Gebetsanliegen. Und zwar, wir beten öfters für die Kranken, für die behinderten Menschen, für die, die Hilfe brauchen, für die hilfsbedürftigen Menschen. Aber haben wir auch schon mal für die Pfleger gebetet? Wenn wir so überlegen, also ich erzähle mal eine kurze Begebenheit. Ich werde das ohne Namen sagen. Es war ein Einsatz. Es war gar nicht lange der Einsatz so gesehen. Es waren auch nur ein paar Tage. Und zum Schluss kam die eine Person, die halt der Pfleger, sage ich jetzt mal, der dann auch mit in dem Einsatz war, der kam dann wie ein Fragezeichen nach Hause, mit einem Rücken, den er schon lange nicht mehr spürte, aber jetzt hat er mit mal einen Rücken bekommen, krumm, und war erst mal längere Zeit krankgeschrieben, bis er wieder erst mal in die Reihe gebracht wurde. Und die Pfleger, die brauchen auch viel Geduld. Wir sind anspruchsvoll, wir haben Wünsche, wir verlangen und vielleicht manchmal merken wir es gar nicht, dass wir sogar fordern. Und lasst uns für die beten, damit die auch konnten Geduld bewahren und dass der Herr ihnen die nötige Weisheit schenkt, um uns zu helfen. Ich denke, das tut auch Not. Und gerade euch, liebe Geschwister, die ihr die Pflege so stark bedürft, an euch ist heute diese Bitte. Nehmt es mit nach Hause und bittet mal einfach für die, die euch pflegen. Und vielleicht kennt ihr noch einen Pfleger, der vielleicht noch einen schwierigeren Fall hat, als du, mein Freund, bist vielleicht. Vielleicht gibt es Pfleger, die noch nicht gerettet sind und die das Heil bedürfen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir werden gleich diesen Raum verlassen. Wir beten gleich und dann verlassen wir den Raum. Bevor noch eine kurze Vermeldung, dass es ist der Wunsch, dass ein paar Brüder, ich konnten doch, konnten hier zurückbleiben. Wir müssen den Raum wieder herstellen, so wie wir den von Anfang empfunden haben, hatten. Die Gänge, die müssen wieder ja, schmaler gemacht werden. Die Stühle müssen wieder gerückt werden. Und ja, da brauchen wir auch noch etwas Hilfe. Na, ich denke, wir haben das alle gehört und die Brüder, die da Kraft haben und sich so stark fühlen, die bleiben dann einfach hier und dann laufen sie dann ihren Aufgaben nach. Ich denke, dass wir werden brüderlich handeln, ja? Und dann wird das klappen. Ja, Elvira möchte noch was sagen.
Wir haben viele Gebetsanliegen und Aussagen zu unserem Herrn, aber ich möchte jetzt einfach euch bitten, mit uns zu danken. Also vielleicht gehört das nicht dazu, wir haben es wieder, so einen Familiengedenktag, aber ich wollte es trotzdem mal mitteilen. Trotz all dem, was wir hinter uns haben, hat der Herr, also am 5. August hatten wir halt vor der Staatsgewalt uns das Jawort gegeben und am 8. August wären es 25 Jahre, wo wir mit unserer Familie, mit unserer Gemeinde unser Hochzeitsfest mit Thomas gefeiert haben. Ja, es ist ein langer Abschnitt, es ist menschliche Zeit und doch möchte ich, wer Freude und ja, Denken hat, dass er mit uns dankt, dem Herrn, dass er uns so weit mit Thomas wiederhergestellt hat, getragen hat und dass er uns auch im Gebet weiter unterstützt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund zum Danken. Ich habe noch meine Liste durchgeschaut und schön, dass Elvira nach vorne kam. Ein Gruß von Franz Becker und Nelly, der hatten Nikolai, ja. Ach so, Nikolai. Ja, Nikolai Becker, ja, Entschuldigung, wir haben in der Gemeinde einen Franz Becker, deswegen Becker und Entschuldigung, Nikolai Becker, ja, und Nelly, der lässt die Gruppe grüßen. Er hat einen kleinen Bericht von uns bekommen, da hat eine Schwester ihn kurz berichtet, wie es uns geht. Und da war dann der Janusz mit auf dem Gruß drauf, dann sozusagen. Und dann sagte Nikolai Becker, ja, dann habt ihr ja schon Ersatz für mich. Also ihr könnt ihn gerne anrufen und dem eure Meinung sagen, aber bitte in Liebe. Ja, und das Weitere von und die Gemeinde ist? Köln. Ja, Eduard übergibt auch einen Gruß mit dem Vers Römer 2, 12. 12, 12. Römer 12, Vers 12. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Danke, sage ich mal im Namen der Gruppe. Ja? Wenn wir nach Hause fahren, nehmt einen Gruß mit an eure Gemeinden von der Gruppe, nicht von Robert, auch nicht von Bruder Robert, sondern von der Gruppe, ja? Mit einer Bibelstelle. Ja, da haben wir uns keine Gedanken. Römer 12, 21 wird hier vorgeschlagen. Wir schauen mal nach. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Geben wir so weiter. Ja? Also, ein Gruß von der Gruppe mit Römer 12, Vers 21. Ja, das, dann haben wir jetzt soweit alles. Wir erheben uns dann noch zum Gebet.